herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich hatte von Rockaware Jeans, also breite Jeans natürlich und Jeansjacke und Timberlands. Ich war der krasseste. Okay, ich war Jay-Z. Ich bin auf dem Schulhof in Zeitlupe gelaufen. Deshalb kam ich immer zu spät zur ersten Stunde, weil ich so alles ganz langsam gemacht habe, weil ich so cool war. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der Nils Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hoher Besuch heute hier bei mir im Studio, denn junge Mann, der heute bei mir ist, ist nicht nur Mitglied der Orsons und gnadenlos großartiger Solo-Performer, sondern er ist auch einer meiner, sagen wir mal, Top 5 Lieblingsrapper in Deutschland. Und deswegen freue ich mich total, dass es geklappt hat und er hier ist. Herzlich willkommen, Bartek.
Na, herzlich willkommen, Servus und vielen Dank. Freue ich mich sehr, sehr schön.
Ja, es ist, also ich finde ja, also bei den Orsons, die Orsons sind ja mittlerweile eine riesengroße Band geworden, super erfolgreich, jedes Album chartet sofort, geht total ab, die Menschen erwarten eure Alben wie nichts anderes. Und ich finde, es gibt so ein bisschen, fast wie in so einer Boygroup, wo man damals ja immer so die Mitglieder, so der eine war so der Niedliche und so ein bisschen nach Rolle gecastet hat, finde ich, gibt es bei den Orsons auch so ein bisschen so die Rollen.
Ich finde auch.
Ja. Und da finde ich so, also Max ist so ein bisschen so der Bo, muss man sagen. Dann Cast so der Freak, Tour ist so der diepe Feeling-Mensch und du bist aber so der totale Rapper und auch so ein bisschen so der Klassenclown oder so vielleicht, am ehesten.
Tatsächlich, ja. Wobei ich muss sagen, neue Musik, die ich gemacht habe, ist immer weniger klassischer Rap. Also ich mache ihn immer noch total gerne, ja. Aber es wird irgendwie immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Aber woran liegt das? Ist das das Alter?
Ich glaube, es ist eher, was man selber irgendwie auch hört und was einen länger begleitet. Irgendwie so. Und für mich wird es immer weniger von diesem klassischen Rap. Aber es kommt wieder. Also ich spüre es nagt an einem. Man kann es doch nicht lassen.
Du spürst den Rap wieder in dir aufkommen.
Ich spüre ihn wieder in mir aufkommen. Vor allem in Amerika gibt es gerade so eine großartige Bewegung, die das voll geil in das, also ohne, es klingt wie so dieser alte Rap, sag ich mal, aber voll auf neu mit einem neuen Mindset und so. Und also J.I.D. nenne ich dir jetzt mal als Ding und so. Ja. Mega geil. Sowas inspiriert mich wieder mega. Also ja, man muss es nur irgendwie wieder
also so
frisch halten.
So 90s Boom Bap und so kommt dann so.
Ja, aber mit so einem neuen Anstrich eben. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es macht voll viel mit einem. Also ich freue mich sehr.
Ich finde zum Beispiel, wir machen einfach mal ein bisschen kreuz und quer. Ich finde ja zum Beispiel, dass deine Servuslichkeiten-EP ist wahrscheinlich eines der von mir am meist gehörten, Rap-Platten, die es gibt, weil ich die in allen Belangen großartig finde. Also ich finde die textlich immer gleich witzig, geil. Auch wenn ich die Gags schon tausendmal gehört habe. Und ich finde aber die Beats auch alle so geil. Die klingt immer noch fresh. Irgendwann.
Geil, perfekt. Das freut mich. Ja, das habe ich zusammen mit Jopis. Da sind wir auf einem sehr, wir haben so ein schönes Feld, wo wir uns immer einigen können. Ja. Also wenn wir zusammen Beats machen, wir haben alle Beats da zusammen gemacht für die Servuslichkeiten-EP und wir haben uns so gefreut. Whipschuss Elat, ich habe mich so, das ist so eine Dummheit, aber irgendwie eine fröhliche Dummheit, die so stampft und man will, also da, ja, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut.
Mit Jobis hast du auch die Apfelschnittschneider-EP gemacht, ne? Und
die habe ich auch mit ihm gemacht, ja, das war damals die Prämisse. Er hat eine halbe Stunde für den Beat zu machen und dann habe ich eine halbe Stunde, um den Song fertig zu schreiben.
Und das auf dem iPad.
Und das auf dem iPad sogar noch, genau, weil wir waren auf Tour. Wir hatten da noch kein Equipment und so dabei. Das heißt, er hatte nur iPad. Das waren iPad-Beats und 30 Minuten um die Ding. Und dann war Apfelschnittschneider einer meiner größten Hits. Das war perfekt.
was glaube ich, und da wollte ich mal fragen, ob du vielleicht schon Nachrichten von irritierten Fans bekommen hast, weil auf Spotify gibt es jetzt ein neues Bartek-Solo-Album.
Das heißt
irgendwie Chipolk Glitscht oder so ähnlich. Und das scheint so ein slowakisches Elektro-Kombinat zu sein.
Noch nie gehört. Aber ich, egal wie ich mich nenne, habe ich immer Probleme mit Dingen. Ich meine, als Plan B angefangen, dann kam natürlich dieser englische Plan B, wurde ganz groß, dann gab es da immer Dinge, dann habe ich schon gesagt, hey, ich heiße einfach, wie ich heiße, Bartek. Und jetzt kommst du und sagst mir, da ist irgendein, ja, es wird immer, irgendjemand heißt immer irgendwie wie irgendwer. Ja,
ich finde es so krass.
Ich heiße jetzt Jay-Z.
Ich finde es so krass, weil es ist eine relativ weirde Elektroplatte. Also es ist relativ,
hast du angehört?
Ja, es ist relativ schnell und es ist aber so ein bisschen schräg. Und man würde dir voll zutrauen, dass die von dir ist. Ah. Also, weil es ist auch, wenn man auf Spotify auf dein Künstlerprofil geht, dann ist die da eingeordnet, weil der Typ halt einfach auch Bartek heißt.
Okay.
So, dann wird das ja, ich das System erkennt das ja nicht.
Ich bin ja bei Tidal, ich bin der Einzige. Ich und Kanye West, wir sind bei Tidal.
Ja. Ja. Der ist wahrscheinlich nicht bei Tidal. Ich habe mal nachgeguckt, die sind irgendwie so auf Bandcamp normalerweise.
Oh, also da bin ich auch. So, ich liebe Bandcamp.
Naja.
Oh, das finde ich gut. Da findet man so viele neue Musik, so Leute, die in ihrem Schlafzimmer selber, ich liebe das.
Ja, ja.
Aber warte, zurück zu, ach so, ja, da musst du noch reinhören. Bartek mit Tschischbrisn.
Ja, irgendwie, also musst du mal, guck auf dein eigenes Profil. Das ist das neueste Release, das du da findest, ist diese
große. Können wir die verklagen? Ich werde mal einfach
versuchen, so eine kleine,
mal eine kleine
tschechische Elektrogruppe.
Ich will 25 Euro sollen die mir überweisen, einfach. Ich möchte, dann ist safe, dann reden wir nie mehr drüber, steht dann. Liebe Grüße, Bartek.
Ist das nicht bei Bandcamp auch so, wenn man da was veröffentlicht, dass man sozusagen über Bandcamp dann Vinyl davon machen lassen kann?
Ah, das weiß ich nicht, aber das macht Sinn, weil die machen immer Kassetten und Vinyl und ich kaufe das alles.
Ja. Ich glaub,
für 25
so eine,
Euro.
Ich glaube, wenn man dann so eine Mini-Auflage safe hat, quasi, wenn die Fans sagen, okay, würden wir kaufen, so 500 oder so, dann macht Bandcamp, dann pressen
voll
die
das. Nett.
Ja, also ich glaube auch. Ich glaube, es ist reiner Freundschaftsdienst.
Voll gut von denen. Ach, schön.
Wir legen einfach mal von vorne los. Du bist in Breslau geboren.
Ich bin in Breslau geboren.
85. Interessanterweise, ich habe erst vor wenigen Jahren erfahren, dass meine Familie väterlicherseits auch in Breslau gelebt hat und dann nach dem Krieg nach Deutschland oder zu Kriegsende nach Deutschland geflohen ist. Und mein Großvater war Theaterkritiker in Breslau.
Oh, das ist schön. Crazy, das will ich oder? Auch sagen können über ein Familienmitglied meinerseits.
Aber waren da keine Theaterkritiker in der Fall?
Also, nee, leider nicht.
Wie entwickelt man denn die Liebe zum Rap ist wahrscheinlich so eine typische Schulsozialisation.
Das ist tatsächlich von der Schule. Ich war eigentlich so mit 10, 11 war ich der größte Nirvana- und Metallica-Fan. Und hab wirklich so, wir hatten so einen langen Stock für unser Wellensittich, weißt du, den du dann so Ding. Und den habe ich in so eine leere Sprudelflasche gestellt und das war mein Mikrofon. Ich habe einfach Kurt Cobain, ich konnte jede Mimik-Gestik von dem In Utero-Konzert oder so, konnte ich dann auswenden und habe das wirklich alles so nachgemacht. Und dann irgendwann hieß es so, hey, bringt eure Lieblings-CD mit in die Schule. Und ich hatte Nirvana oder irgendwas dabei. Und ein Freund von mir kam plötzlich mit Nas und If I Ruled the World. Und da habe ich zum ersten Mal, ich so, was ist das zur Hölle? Ich habe noch nie sowas Geiles. Und was man mit Worten, wie man da, weil bei Metal war es halt immer so drei Töne im Endeffekt, das ist so auch schön. Aber dann, als ich das gehört habe, so wie die da mit Worten und so schnell, ich so, ey, ich will sofort, wie macht man das? Wie kann man mit Worten, wie geht es? Und dann ist es losgerollt. Dann war ich der größte Jay-Z-Fan und so.
Aber das ist ja interessant, dass man von so einer Gitarrensozialisation, weil eigentlich so gerade als Teenager und so, ist man ja super oft so drauf, dass man so bei der einen Sache, die man für sich gefunden hat, bleibt und die auch so verteidigt.
Ja, das war irgendwie Schock. Das war ein richtiger Schock.
Ja.
Ich war so alt, ich habe sowas noch nie gehört, so diese Drums und die erzählen so viel und man sieht so Bilder vor sich und ich bin so, wow.
Aber das hast du doch gar nicht verstanden mit 11, so ein Nas irgendwie.
Ja, aber ich hatte trotzdem Bilder in meinem Kopf. Also so, allein schon, was du siehst in Booklets, diese ganze, ich habe mir das alles vorgestellt, die sind auf der Straße und hier und da und Timberland Boots und da und die Worte, also ein paar, du hast ja so Eckpunkte trotzdem mitbekommen. So. Ja. Und das hat mich einfach diese ganze Welt, ich wollte nur noch einer von denen sein.
Aber ich finde das so interessant, dass du von dieser Komplexität so beeindruckt warst, weil so also okay, Nirvana, große Lieblingsband von mir, aber es jetzt, waren jetzt keine komplexen Songs, aber so Metallica, so
Metallica war schon
37 Breaks, ja, und ja. Aber halt natürlich musikalisch, nicht gesanglich.
Genau,
sozusagen.
Genau, also genau.
Mir ging es um dieses
Erzählen. Also ich meine, gleich auf dem Album von If I Ruled the World, was sein zweites Album war von Nas, also It Was Written, da war ein Song drauf, wo er aus der Sicht einer Pistole rappt. Und sowas habe ich noch nie, mein Leben ist kaputt gegangen. Ich so, wie kam jemand auf die Idee, hä, das ist aus der Sicht von einer Pistole. Ich flipp aus. Ja. Und was die so erlebt und die wechselt den Besitzer und so. Jetzt, wenn ich es noch erzähle, habe ich immer noch denselben. So, oh, wie geil ist es? Man kann voll mit Worten und gerappten Worten, ne? Das ist quasi wie eine geschriebene Geschichte, wie ein Märchen oder so, aber es ist gerappt. Ich flippe aus, dass das geht.
Was kam nach Nas? Was war dann noch so?
Dann natürlich erstmal so Tupac, dann ein bisschen, was habe ich noch gehört? Dann war es schon so Capone, Noriega und so, dann Mobb Deep. Und dann ging es aber so, dann ging es immer Richtung, also Jay-Z war dann schon nochmal was, der hat es nochmal ganz anders gemacht. Weil der hat noch Folgendes reingebracht, was ich dann jahrelang und bis ja, immer noch trage ich es natürlich in mir. Der hat dann so die Worte, er hat es so gerappt, als würde er dir das wirklich persönlich erzählen.
Ja.
Es klang wirklich so mit Wendungen und so, wie du es einfach jemandem erzählen würdest. Und das hat für mich auch noch so, oh, wie krass, ich sitze quasi mit ihm in einem Raum und er erzählt mir diese Geschichte, ey, meine Jugend war so, ich hab so. Da bin ich auch ausgeführt. Also Jay-Z war dann mein Nonplusultra-Typ. Ja. Zusammen aber mit, kombiniert mit, sag ich mal, Redman, weil Redman und Busta Rhymes, die irrwitzigen Charakter, das war dann auch eher ich so im, wie ich halt so bin, ne? Ich bin so laut und Ding und dann, und dann war das für mich so eine schöne Melange, da auch mal eben zu rappen und das irgendwie so als Einfluss alles zu haben, dass ich, wie als würde ich es jemandem direkt erzählen, aber die irrwitzigsten Sachen oder so auf Beats erzählen. Und das, ja, so ist das gekommen.
Ich finde es so interessant, also bei mir war es damals so, ich war dann so Rock und Punk war für mich so total geil, ne, als ich so in der Schule war und so. Und dann hatte ich aber auch ein paar Freunde in der Schule, Klassenkameraden und so, die so sofort total auf Rap abgegangen sind, die auch so, die haben dann auch so Basketball gespielt und für die war so US-Kultur so das Größte quasi. Ja, ja. Und da war irgendwie Rap so ein Teil von und dann kam halt diese Sachen so, dann kam diese ganze Conscious-Sache, De La Soul und sowas. Und aber dann haben auch so die Ersten angefangen, so Ice Cube zu hören oder so Da Lange Mob und so. Das waren dann so die Platten, die wir uns so untereinander geliehen haben. Mein bester Freund, der auch mein Nachbar war, der ist dann, der hat zuerst Run DMC gehört und ist dann noch voll auf so Britcore abgegangen, so Gunshot und Hijack und so. Das haben wir dann,
kenn ich mehr, aber okay.
So ultra brutaler englischer Rap irgendwie so, wo wir dann so total drauf abgegangen sind. Und ich fand das so interessant, weil ich habe das dann auch so gehört, so wenn das so meine Kumpels irgendwie so hatten und so Digable Planets und so, haben wir dann so die Platten von denen geliehen, die zu Hause gehört. Aber ich habe so, mich hat das irgendwann so angestrengt, dass ich das nicht verstehe. Das hat mich total abgefuckt. Weil ich einfach nicht gut Englisch konnte und irgendwie so, und dann habe ich so daneben gesessen und mir dann so die kompliziertesten Wörter, es standen ja auch oft die Texte gar nicht dabei, also das heißt, ich musste sie sogar phonetisch verstehen und dann noch im Wörterbuch nachgucken. Das war so eine super anstrengende Hürde für mich.
Aber das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich hatte dann dadurch auch tatsächlich, also wegen Rap auf jeden Fall, immer, also eine Eins in Englisch und bin dann von der Realschule auch aufs Gymnasium hochgekommen, weil ich in Englisch, ich war so krass, ich habe mich so reingefuchst und ich habe dann noch immer, ich weiß nicht mal, es waren noch so, so aus Rap-Magazin oder irgendwie, aber ich habe mir die Slang-Worte einfach selber irgendwie recherchiert. Ja. Ich weiß, auf Teufel komm raus musste ich wissen, was heißt
das. Ja, es gab
das,
ja auch kein Internet und
genau,
so.
Genau,
das muss man
so,
dazu wissen. So,
Magazine, Wörterbücher, alles Mögliche und so. Ja. Wo taucht es noch auf, in welchem Kontext und so. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das, boah, ich glaube, das hat eine ziemlich große und schon vergessene Zeitspanne für sich in Anspruch genommen, diese Recherche. Also wie oft ich tatsächlich, das ist krass, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich unterdrückt oder verdrängt.
Ich glaube, man hat auch viel so gelernt, so durch MTV gucken. Das war ja auch alles
ja,
Englisch.
Das, voll mega, ja. MTV war so wichtig. Das war so nach der Schule und sofort die ganze Zeit Peter Gabriel unter der Erde mit diesen komischen
diesen Sledgehammer wieder. Ja, ja, genau.
So, das hat alles voll viel mit einem gemacht. Ja.
Dann auch immer Ray Cokes, war ja, glaube ich, war das, was nachmittags immer lief, so auf MTV.
Ja.
Mit seiner Freakshow und so, das hat man auch immer super gerne. Und dann kam ja natürlich immer Yo MTV Raps irgendwie, das war ja auch immer total geil.
Ja, mega. Ja. Das hat man noch aufgenommen auf VHS.
Wer hat mir zuletzt erzählt, er hat noch 50 Folgen davon im Keller auf VHS.
Echt? Ah, oh, geil.
Kann sein. Ich glaube, Savas hat das erzählt.
Savas hat bestimmt VHS in seinem Keller. Ja. Grüße an diese Stelle.
Ja, total geil. Aber da hat man wirklich viel über Englisch und natürlich auch über Slang gelernt, wenn man die Raps gesehen hat. Übrigens, wir wollen ja hier bei der Nils Wokeberg-Erfahrung es den Leuten immer so angenehm wie möglich machen. Die sollen ja kriegen, was sie wollen, und du hast dir Rhabarberschorle gewünscht.
Oh, vielen Dank. Ich liebe Rhabarberschorle. Es gibt kaum was Besseres im Sommer als eine kalte Rhabarberschorle. Und in einem, ja, doch, also es gibt vielleicht zwei Sachen, die besser sind. Eigentlich nur eine.
Ja,
aber
kaltes Radler.
Ich hätte jetzt einfach ein normales Bier genommen, aber stimmt, Radler ist natürlich was
Krasses. Geiles Sommergetränk.
Ja, aber ich brauche jetzt einen Schluck Rhabarber. Oh, ja. Beste.
Wir haben übrigens, um unseren Gästen so, damit sie sich so heimlich fühlen, versuchen wir auch immer irgendwie rauszufinden, wer so Vorbilder oder Idole oder Inspirationen von ihnen sind, und drucken die dann aus und stellen sie ihnen hin. Und bei dir, ich hatte eine lange Diskussion, weil Wenzel, musst du wissen, unser Producer heute, ist ein 100.000 Mal größerer Hip-Hop-Head als das alle, also auch als ich, aber überhaupt ein wandelndes Hip-Hop-Lexikon. Und wir haben aber immer den Streit darüber, weil ich sage, dass ODB das beste Wu-Tang-Clan-Mitglied war.
Ja.
Und Wenzel ist da entschieden anderer Meinung.
Also, witzig, dass ihr den da genommen habt.
Ich will dir nicht zu nahe treten, und ich meine das überhaupt nicht als Diss, aber ich finde, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen ODB und dir.
Das habe ich mir schon gedacht, dass du da irgendwie
Style, also vor allem auch in der Repräsentation dessen, dass ODB immer für mich so derjenige war, der immer quasi so am originellsten in so eine Freak-Rolle abgedriftet ist, innerhalb auch des Wu-Tang-Gefüges, aber auch vor allem Solo.
Ich überlege auch gerade, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie so ein Ding, ich habe so den Zusammenhang nie gesehen, beziehungsweise er war früher für mich jetzt nicht so krass, also ich habe ihn nicht so krass gepumpt oder so, aber es war sehr beeindruckend, also der hat so viel Türen aufgemacht mit seiner Art, wie man sein konnte, dass das halt durch uns alle, also oder bis hin zu uns allen durchdringt. Deshalb finde ich es geil, dass der da hier steht, eingerahmt. Ich muss ihn so im Nachhinein viel mehr würdigen tatsächlich, weil ich war immer so, er hat auch so stattgefunden, aber er war ja so off. Also ja, es war so komplett, hä? Ja. So, dass ich dann mich eher so, Busta Rhymes war noch in so einem, weißt du, ich meine, okay. Ja, ja. Und der war so way beyond, sag ich mal. Aber ja, geil, doch, das finde ich gut. Ich finde, jeder sollte ein bisschen ODB in sich bewahren.
Ein bisschen, aber bitte nur.
Ja. Ein bisschen.
Sehr vorsichtig aber so,
ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem, dennoch.
Hey, ich fand den immer, also für mich ist das so, das habe ich dann irgendwie auch gesagt, ich fand immer, für mich ist der so auf einer Stufe so mit Bismarcky. Das ist so eine Art Rapper und auch so, die auch quasi immer auch einen Humor mitbringen und irgendwie sich irgendwie nicht zu fein sind. Ich habe zum Beispiel, das ist so lustig bei der, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es Austin Island war, ich glaube ja, habe ich eine Kritik gelesen auf rap.de zu dem Album in der Vorbereitung, und da stand, es wäre das perfekte Album, es ist total geil. Wenn man was kritisieren wollen würde, dann solle Bartek doch mal ein bisschen weniger diese Wortspiele machen und so. Und aber das, ich finde das ja gerade so geil. Und dann, ich fand das so witzig, dass das dann so ein Kritikpunkt plötzlich wird, irgendwie, wenn man irgendwas sucht sozusagen.
Ja, voll. Aber also, ja.
Aber das meine ich damit, das ist ja was du dir auch rausnimmst und wo du ja auch, was ja auch ein totaler Signature-Move von dir ist, den du dir aber nicht zu fein bist sozusagen. Es gibt ja manchmal Wortspiele, wo andere so so Dad-Jokes und so.
Es muss, manche Jokes müssen durchlaufen werden. Und da ist egal. Ich weiß auch, wenn ich in der Gruppe sitze und ich weiß, wow, da wird nicht, aber er muss gesagt werden, er muss durchlaufen werden, dieser Gag. Und genauso, ich liebe es mit Sprache eben dann zu spielen und bei Songs genauso. Man, die Dinger müssen trotzdem durchlaufen werden.
Nein. Ja.
Und da bleibe ich der Meinung, also bei den nächsten Orson-Songs nach wie vor wird durchlaufen.
Man kriegt ja auch immer einen kleinen Vorgeschmack auf deinem Twitter-Account. Ich habe mir mal paar...
Ich habe es leider gelöscht jetzt.
Was hast du gelöscht? Dein Twitter-Account? Nee, also Twitter-Account ist doch noch online.
Der ist noch online, aber ich habe Twitter gelöscht. Ich benutze es nicht mehr.
Ach so, okay, aber du weißt, dass es das noch gibt, wenn du das gelöscht.
Ich dachte, hä? Mich sieht keiner. Keiner sieht mich. Dann, hä? Seid alle nicht da. Ja, ich verstehe. Ich wollte trotzdem nur einwerfen. Ey, ich hab ihn gelöscht, weil das hat mein Leben bestimmt. Ich habe so nachts auf Twitter ganz, ich bin in so...
Ja, man gerät in anstrengende Diskussionen zum Teil.
Ja, und dann habe ich gesagt, das muss aufhören. Und seitdem geht es mir richtig gut.
Aber ich habe auch schon, du hast ja im Januar das letzte Mal getwittert. Ich habe auch gerade dieses Jahr auch tatsächlich überlegt, ob ich Twitter mal löschen soll.
Ja, lösch mal,
Handy.
Also zumindest mal für 2 Wochen. Guck, ja. Ich wollte nach 2 Wochen wieder rein, ich weiß das Passwort nicht mehr. Aber off-topic, in Klammern. Aber wolltest du auf meine Englisch-Übersetzung gehen hinaus? Ah, ja. Gerne.
Die sind super.
Die habe ich gern gemacht.
Also was mir am besten gefallen hat, eine der letzten war, he's talking slang, er redet mit der Schlange.
Ja. I'm a good cook, ich bin ein guter Zuschauer. Ah, oh, stimmt, das muss ich wieder ich muss wieder auf Twitter.
Aber was auch ein
Twitter,
guter,
ich komme wieder.
Was aber auch ein guter Gag war, obwohl er nicht Englisch war, ist, ich fühle mich wie Jana aus Kassel, weil ich immer Mic droppe, wenn in der Booth.
Ja, natürlich, Klassik. Ja, das wäre fast auch, das könnte auch eine Zeile sein.
Absolut. Die war ja auch, das war ja auch phänomenal, als ich das Video von der gesehen habe. Es gibt ja manchmal diese Ereignisse, wo man denkt, die sieht man und denkt, wow,
das war
perfekt.
So schön.
Ja.
Dass die Welt uns so etwas einfach kredenzt.
Der Typ war auch so geil, wie der da hingegangen ist.
Alles an diesem Ding war einfach so geil. Hä, ich hab doch gar nichts gesagt. Ja. Es ist so, was macht diese Frau eigentlich jetzt? Man weiß es nicht.
Das ist eine gute
nicht.
Frage. Es gab ja dann auch bei Böhmermann, die haben dann ein Musical draus gemacht.
Ja, ich hab's gesehen, ja.
Auch
Classic,
super gut.
Natürlich.
Sehr, sehr gut. So, dann hast du jetzt, also dann bist du jetzt also quasi, hast dann deine Kutte weggeworfen, hast deine Metal-Platten weggeworfen, am Pausenhof die Kuttenjungs links liegen lassen.
Ich hatte von Rockaware Jeans, also breite Jeans natürlich und Jeansjacke und Timberlands. Ich war der krasseste.
Okay,
ich war Jay-Z. Ich bin auf dem Schulhof in Zeitlupe gelaufen. Deshalb kam ich immer zu spät zur ersten Stunde, weil ich so alles ganz langsam gemacht habe, weil ich so cool war. Ja. Wirklich.
Ja. Hattest du vorher zu Metal-Zeiten, hattest du da auch so Patches auf der Jacke? Oder?
Nee, ich hatte nur so an der Seite aufgeschnittene Jeans.
Ah, ja.
Ja, das war so. Und Nirvana-Shirt.
Ja.
Sowas.
Normal.
Ja.
Naja.
Ja.
Ich hatte
ganz langen Hals hatte ich. Immer wenn ich an dieses Nirvana-Shirt von früher denke. Ich sah aus wie diese ich war ganz dünn und ich hatte so, das war mein Hals, das war die Länge meines Halses, das war ungefähr wie jetzt mein Oberarm. Das war krass.
Also
wenn man Fotos
du
sieht,
Giraffe genannt?
Guckt euch, nee, irgendwie, das ist den Leuten nicht so aufgefallen. aber
warum nicht?
Ich weiß es nicht, ich muss mal alte Fotos herauskramen, das grandios war es. Aber
ja,
und Nirvana-Shirts, genau.
Genau, Nirvana-Shirts dann voll auf Rap umgeschwenkt. Gab es da dann schon so die ersten Versuche oder die ersten Ideen, auch selber Rap zu machen? Auch selber zu rappen? Als Jugendlicher denkt man ja, oh geil, das will ich auch mal ausprobieren.
Ich hatte so, ich glaube, um 2000 rum oder so, habe ich zum ersten Mal so auf Englisch dann auch mal, hey, ich kann jetzt ganz gut Englisch so mäßig, guck doch mal und so ein paar. Aber es war so für mich in meinem kleinen Zimmerchen. Es hat dann ganz lang gedauert, mich zu trauen, überhaupt Leuten zu sagen, hey, ich habe das auch mal so probiert, so rhythmisch irgendwie Ding und so. Und dann gab es aber irgendwann, und dann erinnere ich mich, dass ein Freund zu mir kam und hat gesagt, hey, es gibt sowas wie ein Open Mic und es war Ende 2000 oder so und es ist in einem Monat, wollen wir nicht mal, und da kann man einfach so was zeigen oder so, sollen wir nicht mal versuchen. Dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben dann auf Deutsch zum ersten Mal überhaupt geguckt, hey, wie fühlt sich das an?
Hast du denn zur Zeit Deutschrap gehört?
Ja, immer mal wieder. Also natürlich kam Aber wobei, da waren schon ganz, also Bambule war sehr krass. Ja. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber kommt
das muss so 98 war es oder so.
Da war Bambule.
Ja.
Alter, das war mega. Ja. Das war mega geil. Also das hat mich richtig so, wow, das geht auf Deutsch. RAG, das weiß nicht, wann war unter Tage? Aber so, ich hau mal ein paar Sachen raus. Ja. Im Freundeskreis.
Ja, als Stuttgarter muss
bisschen Fantastischen Vier. Ich hatte so eine Kassette von denen, aber so, ja, und dann eigentlich nur Otto. Und dann alles von Otto. Und dann war ich gerüstet, um mal selber auf Deutsch, hey, okay, wie fühlt sich das an, wenn man irgendwie...
Guter Rhymer auf jeden Fall.
Otto, ja. Für immer einer meiner krassesten Einflüsse. Ich habe alles von Otto auswendig gekonnt auch.
Und auf dem ersten Fantasy-Album gibt es ein Lied, wo ich sie seit Jahren versuche zu zwingen, das wieder ins Programm aufzunehmen, und sie weigern sich.
Sag bitte.
Vom ersten Album.
Ich weiß, nee. Fuck, nee.
Kartoffelclip.
Kennst du das? Kenne ich nicht, nee.
Auf dem ersten Album, jetzt geht's ab, gibt's einen Song, der heißt Kartoffelclip, wo sie so ein bisschen toasten, deswegen trauen sie sich, glaube ich, auch nicht mehr da so ran, weil sie, glaube ich, Angst haben, dass man es falsch verstehen könnte. Ich finde es aber relativ harmlos. Und sie toasten und haben da ein Otto-Sample drin.
Ah.
Good evening, ladies and gentlemen, buonasera, señorita. Und das ist immer so die ganze Zeit so als Sample da drin.
Das kannte ich nicht, ne, das ist gut.
Also deswegen Otto.
Otto muss man viel mehr samplen, oh ja, Mann.
Absolut.
Ich liebe alles. Ja, das waren auch noch gute Filme auch. Aber egal, wir schweifen
ab. Ich
hab
den mal getroffen, Otto.
Ich hab den ganz kurz nur getroffen.
Wo hast du den getroffen?
Hamburg beim, das war letztes...
Bei sich zu Hause, als ich vor der Tür rumhingen.
Nö, da hab ich, nee, hier beim, wie heißt das, wie heißt denn dieses Musikfestival, das immer über die ganze Reeperbahn ist?
Ach so, ja, das Reeperbahn-Festival.
Yes, wenn ihr die Antwort wisst, schickt jetzt einen Brief an. Wie heißt dieses Festival, das über die ganze Reeperbahn? Ah, sehr kreativ, die Reeperbahn. Das
gutes ist Festival. Natürlich das ganze Reeperbahn-Festival.
Und da habe ich ihn nur leider für so Foto und so. Ich wollte ihm so vieles sagen, aber das habe ich nicht geschafft. Aber wo hast du ihn getroffen?
Ich habe ihn mal getroffen, das war, glaube ich, 2002 oder so. Da war ich auf dem Comedy-Preis in Köln, weil ich da um die Ecke gewohnt habe. Und ich gerade irgendwie so, ich habe mich dann da so ein bisschen reingeschmuggelt, ich war gar nicht eingeladen und so, aber dann irgendwie kannten mich noch genug Leute und dann mich da rein. Und dann stehe ich auf der Aftershow-Party und stehe da so ein bisschen rum und auch irgendwie lauter Leute da, auch manche, die ich kannte und so, und alle haben getrunken, alles war irgendwie cool. Und dann kam so eine Frau zu mir und hat sich mit mir unterhalten und hat erzählt, sie sei Brasilianerin und ob ich auch so gerne Sushi essen würde und so. Ja, Sushi ist okay und so, ja, es ist so lecker und hier in Köln gibt es Leckeres. Und es war ein mega weirdes Gespräch. Die war total nett, aber es war ultra weird. Und dann ist sie irgendwie so weggegangen und dann kam plötzlich Otto angetanzt, vor ihm eine Frau, die auch zu dieser Brasilianerin gehört hat. Und dann kommt er zu mir angetanzt und guckt mich so an mit wirklich dem Glück der Welt auf seinem Gesicht und sagt, na Nils, stehst du auch so auf Brasilianerin? Und tanzt wieder weg.
Das ist das Schönste.
Das ist die weirdeste Otto-Begegnungsgeschichte.
Ich liebe diese Geschichte. Oh, die ist gut.
Ja. Ah. Na, das war ein toller Abend. Da war ich auch sehr, sehr glücklich, dass Otto mich sogar erkannt hat.
Mega, wirklich. Das ist nämlich das Schönste, wenn er einsteigt mit Nils. Oh, ich liebe es.
Das war toll. Also Otto, wie gesagt, sehr gute Reimschule. Und dann noch die paar Standard-Rap-Platten, die damals ja zu Recht einfach zu Recht, tonangebend waren.
Ja, voll.
Wir sind ja auch im Grunde, muss man ja auch immer dazu sagen, wir sind ja im Grunde auch noch vor Gangster-Rap, vor deutschem Gangster-Rap.
Wir sind vor deutschem Gangster-Rap. Weil du gerade sagst, vor Gangster-Rap, aber ich glaube, das war auch noch kurz vor Gangster-Rap, kam nämlich noch jemand nach Stuttgart gezogen aus Paderborn, der auch mein Leben so krass verändert hat, also rapmäßig oder inspiriert mäßig, ist Frankie Kubrick.
Ja.
Karibik Frank damals.
Ja.
Sowas habe ich noch nie gehört und vor allem war er dafür bekannt, dass er gefreestylt hat. Also nicht mal die Sachen aufgeschrieben hat. Das hat mein Leben nochmal umgestürzt. Ich so, jetzt warte mal ganz kurz. Ja. Man kann die Sachen, die ich mir mühselig stundenlang in einem Blog so, was reimt sich auf Kübel? Ding. Kommt er daher und rappt einfach und sagt, Kübel, übel, was weiß ich, Trübel. Und ich bin so, Alter, okay.
Dübel wäre
Dübel, ist super. Und da war ich so, okay, jetzt ist alles, der war für mich der krasseste und ja, ich kann gar nicht sagen, wie arg ich dann von ihm meine ersten Sachen, meine ersten wirklichen Sachen auch für dieses Konzert, für dieses Open Mic, was ich meinte und so, da waren die echt schon so sehr davon beeinflusst noch so, aber diese bildhafte Sprache und in wenig Worten witzig und bildhaft zu sein und ja. So. Also ja, Karibik Frank war auf jeden Fall auch noch Teil. Und dann war es nämlich, der kam nach Stuttgart und dann war es schon so ein Jahr später so, ging dann schon diese ganzen, dann wurde es sehr Gangster ja. Und sehr nur noch, genau, das war es dann halt war.
Und ist denn dieses Open Mic, wo du dann deinen ersten Auftritt hattest, war das so, dass dann davor irgendwie so eine Helga aus Böbling auf der Gitarre ein Lied über ihre Katzen gesungen hat? Nee,
das war schon alles auf Rap.
Okay.
Ja, das war so ein
also Feuer über Deutschland.
Ja.
Ja.
Aber
im kleinen
Feuer
Rahmen.
Über Stuttgart-Mitte. Feuerchen über, ein Flämmchen über Stuttgart-Mitte.
War denn da, gab es denn da außerhalb der Acts, die man sowieso kennt, eine funktionierende Hip-Hop-Szene in Stuttgart?
Ja, voll. Wir haben uns jeden Mittwoch im Jugendhaus Mitte getroffen. Sprüher, Rapper, DJs, whatever. Da hing man einfach ab. Das war ganz wichtig, sich da einfach auch einfach nur sehen zu lassen.
Ja.
Und dann hat man sich sein Textbuch, hey, was hast du die letzte Woche irgendwie gemacht, hat man das tatsächlich einfach so vorgerappt. Mal in so kleinen Grüppchen, mal irgendwie Ding. Das war sehr, sehr schön, interessant und lehrreich. Das gibt's gar nicht mehr sowas. Ja. So. Aber das war, also, das, ich bin froh, dass das passiert ist. Ja. Wir wirklich jeden Mittwoch nach der Schule sofort nach Stuttgart gefahren mit Reimbuch. Okay, was habe ich aufgeschrieben, was zeige ich und so. Man war so richtig, es war wie ein kleiner Auftritt schon, einfach jeden Mittwoch dann. Einfach nur dort sich auszutauschen. Da habe ich auch Tua zum ersten Mal gesehen. Das war dann schon ganz, der war ja noch, da war ja richtig noch Gangster und so. Ja. Und hat mich so als so, boah, du bist so witzig, weißt du?
Oh, der Otto-Rapper.
Genau, ja. So ein richtiger Otto-Rapper. So perfekt. Aber ja.
Und das ist ja, Stuttgart war ja zu der Zeit tatsächlich deswegen ein interessanter Ort, glaube ich, weil die so, weil es so eine komische, also eine voll reiche Stadt ja erstmal, aber die hatte so eine extrem lebhafte Subkultur in alle möglichen Richtungen. So. Also ich war ja früher manchmal auch da und habe irgendwie Fantas besucht oder so und dann auch so diese Läden gesehen, so Firma Bonn zum Beispiel, der Skateladen, von so einem Typen geführt, der alleine schon ein Superstar in Stuttgart war, Dirk irgendwie. Oder so Läden wie...
Wir hatten so ein paar so Characters in Stuttgart. Genau. Jeder... An jeder Ecke, genau. Einer hat das, das war echt.
Oder auch so Veggie Voodoo, so der erste vegetarische Imbiss, der so völlig aus dem Weltall zu kommen schien und so. Mhm. Das war irgendwie eine crazy Stadt für so.
Da hat's gebrodelt.
Für so Freaks irgendwie.
Ja, aber das war geil. Da hatte es irgendwie so ein. Es ging ja so rum, sag ich mal. Es gab so die Zeit von Hamburg, es gab die Zeit von Stuttgart.
Ja.
Und dann halt schon Berlin, oder? Ich wüsste nicht, aber ja, so und aber zu also Stuttgart hatte seine gute pulsierende Hip-Hop-Zeit. Das war schon schön.
Na. Glaubst du, dass da die Fantas auch dran schuld waren? Also dass sie da auch zu beigetragen haben?
Bestimmt. Ja, ich sag das immer mit so einem halb so und so, weil ich war jetzt nie der größte Fanta 4-Fan. Ja. Ich bin großer Smudo-Fan. Ich glaube, ich mag ihn so als Typ. Ich würde voll gern mit Smudo abhängen.
Ja.
Und ich will, dass er,
dich rumfliegt.
Mich rumfliegt, stimmt. Er fliegt immer selber zu seinem Ding. Nee, und dass er Stirb langsam nachdreht, weil ich finde, er sieht so aus wie Bruce Willis. Er müsste auch einfach eine Stirb langsam Version. Doch, das würde ich ihm immer sagen. Warum hast du das nicht gemacht? Bitte mach es noch. Dass er sich einfach ein Unterhemd und Kopfschmerzen und so perfekt ist er Bruce Willis.
Sofort. Hast du das auch so, dass irgendwie Leute, mit denen du zusammen Filme guckst, dass du dann irgendwie Schauspieler siehst und die Leute dir sagen, guck mal, das ist doch XY und du sagst so, hä, keine Ahnung, erkenne ich nicht. Wer soll das sein? Kenne ich die?
Nee, ich bin bin leider der, der immer jeden in jedem erkennt.
Wirklich?
Ja.
Das hätte ich jetzt nach dem smoothe Bruce Willis-Vergleich nicht gedacht.
Ich bin sehr gut darin, muss ich sagen. Also in meiner Ansicht.
Ja. Alle nur so, ja, klar. Genau. Sag einfach ja.
Ja, ja, der Otto-Rapper.
Wenn Bartik sagt, der ist es, sag einfach ja, stimmt.
Genau so.
Ihr habt auch,
was?
Ich fand es interessant, als ihr, ich habe so ein Interview gelesen, das war, glaube ich, auch zu Orson Island. Wo du erzählt hast, dass du mit Mackes irgendwie jeden Abend Amadeus geguckt habt.
Ja, das ist ein bisschen mit Cars war's.
Ah ja, mit Cars. Ne? Also, jeden Abend. Mehrere Abende hintereinander, immer Amadeus. Super Film, Milos Forman, aber.
Super Film. Ja, er lief immer. Irgendwann, also nach dem dritten oder vierten Mal, lief er dann ohne Sound trotzdem den ganzen Tag einfach neben uns auf dem Tablet lief dieser Film.
Ja, aber
das war
warum?
Ganz wichtig. Da irgendwann fragt man nicht mehr nach dem Warum. Das war einfach für eine Albumphase. Ich glaube, es war bei der Orson's Island Albumphase. Ja. Da sind wir auf die Kanarischen Inseln gefahren. Auf drei Inseln waren wir oder vier? Drei. Und irgendwann haben Carsten und ich, wir hatten dann immer so ein, pro Album muss es so einen Film geben, den wir aber die ganze Zeit dann gucken. Danach wurde es aber albumunabhängig, aber La Grande Belleza,
ja.
Kennst du? Super Film. Ja. Der kann auch immer ohne Ton laufen. Ja. Und das ist wunderschön.
Ja, gut, da ist ja auch mit Ton, hört man kaum was.
Perfekt, weil diese lange
Einstiege nicht so viel. Ja.
Aber wunderschön. Genau, und man muss so immer suchen. Jetzt bei der letzten Session, die wir Anfang des Jahres hatten, hat Cars versucht, uns einen furchterregenden Film von Prince. Aber es war so einer der schlechten Filme von Prince.
Prince hat keine schlechten Filme.
Ah, okay. Nee, dann wirst du ihn lieben.
Graffiti Bridge.
Nee, irgendwas mit Jiggle.
Under the Cherry Moon.
Under the Cherry Moon. Ja. Wo alles auf Französisch ist. Wo alles, und er ist ein Gigolo. Und was passiert? Was passiert in diesem Film?
Also ich,
und irgendwann, es gibt nur wohl, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich habe dann gesagt, Cars, ich traue mich nicht. Der Film ist irgendwie schwarz-weiß und er ist ein Gigolo und er ist auf Französisch. Er hat mir nur erzählt, es gibt so eine Szene, wo Prince eine Sprachnachricht, die jemand auf dem Telefon hinterlässt, so vertont und nachsingt oder irgendwie sowas. Das finde ich geil, aber ich traue mich nicht, diesen Film zu gucken.
Also ich glaube, er hat drei Filme gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste eigentlich Purple Rain, Under the Cherry Moon und Graffiti Bridge sein. Und da ist tatsächlich Under the Cherry Moon der Schwächste, sagen wir mal so. Ich meine, Purple Rain ist jetzt auch kein grandioser Film, muss man ehrlicherweise sagen.
Haben wir auch nicht gesehen.
Aber der ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Der ist so, eigentlich so eine, fast so eine Romeo und Julia-Geschichte. Der funktioniert irgendwie ganz gut. Aber ich mochte Graffiti Bridge immer am meisten, weil der ist im Grunde genommen so ein bisschen Princess Moonwalker, wo alles so eine fantasiebunte Welt ist.
Ach stimmt, da kann ich mich, glaube ich, noch an so ein paar Bilder erinnern.
Ja, war auch ein ganz gutes Album tatsächlich. Okay. Dann. Also ich meine, Purple Rain war auch ein super Album insofern. Okay. Aber ja, das ist Under the Cherry Moon. Der ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ihr müsst dann vielleicht, wieso nicht, ey Mann, wo ist mein Auto? Kann man jeden Abend gucken.
Ich werde es mal reinwerfen. Stimmt, ich habe gar nicht nach einem neuen Dings geschaut, nach einem neuen Kandidaten.
Was war denn das bei What's Ghost für ein Film?
Da gab es das noch nicht, dieses Verfahren.
Gab es das erst mit Amadeus? Also erst mit
Orson's Island, ja. Das haben wir irgendwie so angefangen. Also ich finde auch immer spannend, bei jedem Album, egal ob Solo oder Orson's, dass man so neue Dinge für sich sucht, wie man da hinkommt, wo man hinkommen will. Ja. Und da gehört zum Beispiel sowas dazu. Oder manchmal ist es, was für sich, eine Zeit lang konnte ich nur beim Autofahren schreiben. Bin ich nur,
also wirklich der blödeste Ort, um zu schreiben, wenn man am Steuer sitzt.
Ne? Ja, so. Aber wobei, ich mag halt, wenn so Landschaft zieht vorbei so und Ding und dann, dann rattert das Gehirn schon auch ganz gut. Aber genau. Und da ist es eben leider erst so spät entstanden. Aber bei What's Ghost wäre es gewesen, lass mich überlegen, da wäre es, glaube ich, ein Jackie Chan-Film gewesen, weil wir haben in den Pausen, wo wir keine Musik gemacht haben, und dann so gekocht haben, kam immer irgendwie, also gab es eine große DVD-Sammlung und da waren Jackie Chan-Filme dabei und sicher irgendeiner davon.
Aber wäre es dann so ein neuerer gewesen? So,
diese guten alten, wo in diesen
so Police Story und so, diese Hongkong.
Nee, noch, also die im alten Dings spielen mit so Kung-Fu-Schulen und die Todeskralle und der Adler oder wie das alles heißt, weißt du, ich meine? Solche Filme, so mit Jean-Michel Jarre, wo Jean-Michel Jarre die Filmmusik gemacht hat und so.
Krass.
Gibt sowas alles, ja.
Jean-Michel Jarre, ne? Auch so, kriegt man auch gar nicht zusammen mit Jackie Chan.
Nee, nee.
Eher Jean-Claude Van Damme, aber der macht halt
der
keine
macht
Filmmusik.
So schlechte Musik. Aber wie kamen wir jetzt dahin? Warte mal, die Frage war eigentlich, ja, Stuttgart hatte seine Zeit.
Ist denn, wie kam es denn dann, wie hat sich das denn für dich dann professionalisiert? Also ich meine, wenn du da ins Jugendzentrum gegangen bist, in Stuttgart-Mitte, irgendwie einmal die Woche, um Freunden was vorzurappen, war das ja wahrscheinlich noch nicht so Berufsziel oder irgendwie so, dass du gesagt hast, so okay, das, so geht's jetzt einfach immer weiter.
Das stimmt, aber ich habe dennoch schon so kleine Auftritte immer mal so hinbekommen. Also ich hatte dann mit meinem besten Freund Vince, hatten wir Plan B und V4, eine kleine Rap-Gruppe zu zweit. Und da hatten wir schon dann immer mehr plötzlich so Auftritte in Jugendhäusern, bei irgendeinem Stadtfest oder Abifest oder so. Und es hat sich dann schon richtig rumgesprochen und dann kam nämlich Karibik Frank auf mich zu, der dann gerade gesigned hat bei Kopfnicker.
Ja.
Und zu einer Zeit, wo die richtig groß waren, wo Skills en masse diese 100.000 Euro Videos auf Jetskis hatten und dann nie wieder eins.
Krass, Skills en masse habe ich auch komplett vergessen.
Ja,
das ist ja krass.
Ey, Melli, der hat schon auch das war was ganz, auch ein neues Level irgendwie. Ja. War, auf jeden Fall kam Karibik Frank auf mich zu und hat gemeint, hey, so ich release hier ein Album und ich sehe, du bist ja der größte Fan, du kannst alles von mir auswendig rappen, besser als ich so mäßig. Willst du nicht mich auf Tour begleiten als Backup-Rapper?
Ja.
Und ich war so, oh, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich da schon dann zwei Wochen auf Schule geschissen habe, um auf Tour zu fahren oder ein Jahr später. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ist es irgendwann passiert.
Auf jeden Fall ist es irgendwann passiert. Und zwar, glaube ich, als wir dann mit Massive Töne auf Tour gegangen sind, als Vorband, da habe ich dann gesagt, das will ich, glaube ich, eher machen. Also da habe ich es dann wirklich so, das ist eher so ein Karriereziel oder so, weil das ist voll das geile Live, so ich will rumfahren, ich will auftreten, wie man es halt mit 16 oder wie alt ich war, dann halt sagt, ne?
Und das mit massiven Tönen war aber auch noch mit Vince, nee.
Nee, das war dann schon mit Karibik Frank. Ja, ich switch zwischen, ich krieg Jahre gut. Nicht, ich bin wie Joe Cocker, ich habe die 70er versoffen, ich weiß gar nichts. Ich habe halt die 2000er.
Falk hat gesagt, wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht mitgemacht.
Und ich, so deshalb, es verschwimmt alles. Nach der Zeit mit Vince gab es auch erstmal während dieser Zeit sogar, wo ich mit Karibik Frank als Backup-Rapper unterwegs war, habe ich zeitgleich mit Mekkes schon angefangen, Musik zu machen und wir wirklich, weil wir hatten jeder hatte so ein paar Songs, aber wir hatten noch nichts released, dann haben wir gesagt, hey, sollen wir nicht zusammen eine Kassette releasen?
Ja.
Und der Plan war 5 Songs ich, 5 Songs er und daraus wurde dann plötzlich, hey, ja, aber man macht jetzt CDs, wollt ihr nicht eine CD machen, so mäßig? Und dann war das unser erstes, auf Chimperator schon, dann released das Mekkes und Plan B Album Days of the Champions.
Ja.
Hieß und? Das dann. Also und das war alles diese Zeit, das ging alles so fließend. Weiß ich mal, man hat das gemacht, ja, ich war Backup-Rapper, trotzdem habe ich noch Musik und mit DJ Peerless, unserem Produzenten dann und Mekkes und so, das ist alles so passiert und wurde dann immer mehr professionalisiert. So, dann plötzlich kam ein Anruf von Strachi, wollt ihr nicht das Hip-Hop Open irgendwie eröffnen? Und dann war nur so, oh, ein Meilenstein nach dem anderen und dann hat sich so, oh, wie geil ist alles.
Und dann, aber als du bei Karibik Frank noch gebackup-rappt hast, da hast du dich ja noch Bartek genannt.
Nee, da war ich Plan B.
Ah, du warst schon Plan B.
Da war ich schon Plan B. Ich war ganz am Anfang, dann noch, als ich für mich im Zimmerchen geschrieben habe, hieß ich Barbecue.
Auch nicht schlecht.
Das war sehr gut. Ja. Da hätte ich wahrscheinlich keinen Twist mit irgendeinem anderen Spotify. Nee,
also
Barbecue
mit so Weber,
gibt's
mit so Weber-Grill. Ja.
Genau, und dann war ich Plan B eigentlich die ganze Zeit. Ja,
weil ich habe auf Discogs sind immer noch so ein paar Releases, wo du dann noch so, also frühe Releases, wo du noch so als Bartek gecredited bist.
Ah, okay.
Aber dann, keine Ahnung, hat sich aber schon Plan B genannt. Ich habe das erste Mal von Max und Plan B damals in der Juice gelesen. Ich habe mir immer die Juice geholt. Ich fand das wahnsinnig interessant. weil ich wenig Ahnung von Hip-Hop hatte, die Juice zu lesen, weil ich es irgendwie so cool fand, dass ich da eine Zeitung über ein Paralleluniversum lesen kann. Und da waren ja ganz oft irgendwie Acts, die mich gar nicht interessiert haben, weil es immer dieses Gangsterzeug war und so, was für mich immer super uninteressant war. Und dann habe ich einen Artikel über euch gelesen und das fand ich ganz faszinierend, weil da drin stand, dass ihr so Schultheater gemacht habt.
Mhm.
Was, wie?
Also Schultheater hat jeder von uns in der Schule gemacht, aber wir haben...
Nee, aber ihr seid so in Schulen aufgetreten mit so einer Art...
Ja, wir haben ein Theaterstück gemacht und zwar drei an der Zahl im Endeffekt. Ein Kriminalstück, das hieß Zimmer 601. Damit sind wir richtig durch Deutschland getourt und es war grandios. Es war so...
Aber immer, also quasi mit Rap-Songs.
Mit Rap-Songs, es war Rap-Up-Comedy, haben wir es genannt, dieses Genre.
Ja,
also Theater, Improvisation, Rap-Songs und das in einen Knäuel verwoben, der einfach nur Spaß gemacht hat.
Aber wie habe ich mir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Wir hatten ein Kriminalstück
und
wir haben es aber so, das Drehbuch war anhand von Checkpoints, also so wie man heutzutage, ich glaube Jerks machen das auch so, die drehen auch auf diese Art und so haben wir damals ein Theaterstück gemacht und zwar, du hast nur Checkpoints, also ich weiß, an der Ende des, also wir beide waren Detektive, Mackes und ich, in diesem Stück. Und wir wussten, was weiß ich, in der ersten Szene müssen wir am Ende auf das Wort Blut rauskommen. Aber davor kannst du machen, was du willst. Das heißt, der andere kann sich plötzlich auch totlachen, weil er auch nicht weiß, was der andere macht. Und so. Und man hat sich nur anhand diesen Checkpoints dieses Stück entlang und jeder Abend konnte was anderes sein, weil manchmal hat das Publikum irgendwas reingeworfen, dann, wir haben alles so, also es war wirklich ein Rausch. Es war wunderschön, schade, dass wir das nicht mehr machen oder auch die ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage wäre, ne? Aber es wäre sehr leer, weil Corona in Theatern, aber ja.
Und dann, ihr habt quasi auf diese Checkpoints geendet, weil das dann sozusagen die Überleitung in den Track dann war, oder? Also das war jetzt dazwischen mal jetzt nicht, also dazwischen mal gespielt und dann kam.
Die Tracks haben da einfach, die sind einfach da drin auch passiert, weil, also du musst dir vorstellen, wie das Moonwalker-Film von Michael Jackson, weißt du, ich meine? Da sind ja auch einfach Songs, wo plötzlich kommt ein Hase, das ist ein Song, aber dann sind die trotzdem wieder.
Und sie Leave Me Alone.
Aber dann fahren die trotzdem wieder in die Stadt und er wird zum Auto. Also, weißt du, ich meine? Und genau so sind da die Songs einfach, die sind da drin passiert und weil das auch Teil...
Aber die waren nicht gefreestyled.
Die waren nicht gefreestyled. Das waren Songs. Zum Teil auch, weil ein Mord stattgefunden hat und in der Recherche musste man auch auf so ein Konzert, also so blau. Also es hat alles Sinn gemacht und es war schön miteinander verwoben. Songs, Impro und Theater.
Und hatte das dann auch immer so ein Bühnenbild? So ein Mord, Verhörzimmer oder keine Ahnung?
Alles, ja.
Also ich stelle mir das so krass aufwendig vor. Also irgendwie.
Geht, wir haben das hinbekommen, dass wir mit einem großen Kombi, mit so einem Aufsatz, wie sagt man, wie so ein
Sarg obendrauf.
So ein Sarg obendrauf, dass wir damit durch Deutschland gefahren sind und alles dann selber aufbauen und abbauen und Ding und so, ja. Also, das war spannend. Ich wünschte, ich hätte da irgendwie, ich will den Leuten eine DVD davon zeigen. Irgendwo liegt da. Ich glaube, die ist im VHS-Keller von Kuzawasch vielleicht.
Aber es ist natürlich, das Geile ist natürlich, wenn man zusammen so viel und so, ihr habt das ja auch relativ lang gemacht, du hast ja gesagt, drei Stücke habt ihr gemacht. Wenn man so lange und viel zusammen gerade Impro macht, das spielt ja extrem aufeinander ein. Also du weißt ja dann nach einer gewissen Zeit sofort den anderen irgendwie zu lesen, wenn es um Performance geht und so. Das hilft ja auch ungemein. Im Bandgefüge ungemein.
Ja, voll. Und nach wie vor, wir kennen uns so lang und in- und auswendig, dass wir können auf die Bühne und haben sofort, wissen sofort, also es hat sich da damals eben so schon eingebrannt.
Ja. Und ist das auch bei der, wenn ihr Songs produziert, wenn ihr ein Album produziert, macht sich das da auch bemerkbar oder ist das da nicht so hilfreich?
Na, das ist schon auch hilfreich, aber es ist ganz anders. Bei Musik machen ist es was ganz, ganz anderes. Und da ist man irgendwie feinfühliger wie der andere, wo der andere gerade, so wie ich vorher meinte, man guckt bei jedem Album, ist es ein anderes Vorgehen, weißt du, wie ich meine? So zum Beispiel bei einem Album kann Mackes nur an der Gitarre schreiben, dann muss man das irgendwie, also es ist ein anderes Suchen und ein anderes, ja, da ist es nicht so instant wie beim Performen und sich so Improvisationslesen, sondern da geht man irgendwie anders in die Sache. Ich kann es nicht genau beschreiben.
Das ist ja aber auch wirklich was ich finde, was ich gerade bei den Orsons, und das macht euch, glaube ich, auch, das ist so ein großes Alleinstellungsmerkmal oder das macht euch eben auch zu so einer besonderen Band. Mir fällt keine andere Band ein, also deutschsprachig, englischsprachig vielleicht, aber im deutschsprachigen Raum, die so fast kompromisslos sich von Album zu Album neu erfindet und das auch so voll zulässt. Also, weil es gibt natürlich, ich meine, und aber wenn wir auf das Beispiel nochmal zurückkommen, die Fantas haben sich extrem entwickelt von Album zu Album. Da gab es so richtige, da hat man schon totale Entwicklungsschritte gespürt. Also von jetzt geht's ab zu Vier gewinnt und von Vier gewinnt zu Vierte Dimension, von Vierte Dimension zu Lauschgift. Das waren Welten zwischen diesen Alben irgendwie. Aber das war immer so eine logische Entwicklung eigentlich, die auch so, wo man auch so gemerkt hat, wo die herkam und die war auch irgendwie dem Zeitgeist geschuldet zum Teil so. Aber da hat man so eine Entwicklung gemerkt. Aber bei euch ist so, dass man das Gefühl hat, da ist nach jedem Album wird einfach so, wird nochmal so alles rausgeschmissen und alles irgendwie so die, das Tischtuch so zusammengeknotet und alles, was drauf war, wird so aus dem Fenster geworfen und dann wird der Tisch komplett neu gedeckt. Auch mit neuen Instrumenten, mit neuen Ideen, mit einer neuen Art Songwriting. Und trotzdem ist es, oder vielleicht auch deswegen ist es dann immer ein Orsons-Album, weil das ja auch ein bisschen so schon fast das ist, was man, glaube ich, von euch erwartet, dass es immer so eine Neuerfindung ist.
Also, ich glaube, wir wollen uns auch selber nicht irgendwie langweilen und so. Und wir sind eher später drauf gekommen, so wie krass wir das nutzen können, dieses Zusammenlegen. Also, und ich sage das, weil das erste Album war einfach nur aus Quatsch. Ja. So, das erste Orsons-Album war einfach nur, das Label hat gesagt, Mac ist ein Plan B, ihr geht jetzt auf Tour mit so anderen, auch aus Süddeutschland, das ist Tour und Cast, die haben auch so ein kleines Label, Basquiat, das wird ganz gut, weil der Süden ist gerade cool und ihr geht mal zusammen auf Tour so mäßig. Und dann saßen wir da in so einem neuen Sitzer und haben uns halt sofort ineinander verliebt, weil wir denselben Humor und überhaupt und Musikkenntnis und wir so, oh, krass, ja, lass doch mal machen. Und dann war es nur aus Spaß erstmal das erste Album. Und so ab dem zweiten Album, bisschen, aber eigentlich erst im dritten Album haben wir erst so, oh, das ist tatsächlich was. Man kann es so richtig, das ist wichtig für jeden von uns so mäßig. Und dann will man sich einfach selber auch nicht langweilen oder wiederholen. Also wir sind jetzt schon wieder ganz woanders und ich freue mich auch auf die nächsten Orsons-Songs, weil das, ja, wie du sagst, das ist, jedes Mal ist das Tischtuch weg. Und es ist aber auch das Geile, an diesem neuen Tisch zu sitzen und sagen, okay, wo sind wir denn jetzt? Oh, okay, wow, okay, in der Zeit hat sich so und sofort entstehen da ganz andere Energien. Und ja, ich liebe alles.
Ich habe das wirklich immer verfolgt, was ihr gemacht habt. Als das erste Album rauskam, wie gesagt, ich habe damals aus Spaß die Juice gelesen, dann habe ich aber über das erste Orsons-Album gelesen und gedacht, oh, es hört sich irgendwie witzig an, das hole ich mir mal und so.
Alles rosa, Plüsch.
Genau, und alles auch so, dass es quasi diese Erzählung gab, dass die Orsons so niedliche Tiere sind und so. Und nur Tour ist der schlecht gelaunte. Deswegen war mein Lieblingslied war immer die Orsons bauen eine Schaukel,
ja,
weil ich das so mega witzig fand. Und das habe ich total gefeiert, dieses Album. Ich habe das gehört zu Hause, ich habe das so oft gehört und hat es dann auch meinem Bruder vorgespielt, der mit Hip-Hop gar nichts Hut hatte, der hat sich auch bepisst vor Lachen, gerade immer, wenn Tour, glaube ich, was soll ich mit dem Brett bei die Orsons bauen eine Schaukel. Also das fand ich mega gut und habe gedacht, wow, das ist so far out irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, was danach kommen soll. Und dann war ich mega aufgeregt, als denn Dein ist das Reich rauskam, das nächste Orsons Album, weil ich dachte, okay, jetzt kommt es bestimmt aufs nächste Level. Und dann habe ich die Platte gehört und gedacht, anscheinend ist der Witz durch oder sie trauen sich nicht mehr oder sie haben da irgendwie, finden den nicht mehr gut, aber wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Also da habt ihr mich wirklich kurz verloren bei dem Album, weil ich plötzlich gar nicht mehr wusste, warum soll ich die Platte hören. So. Das war irgendwie weird. So ein leeres Gefühl hat mich da hinterlassen.
Ich glaube, das hatten wir auch beim Machen. Ich weiß nicht. Aber da haben wir uns immerhin schon, weil das erste Album ist innerhalb von 4 Tagen entstanden.
Ja.
Wo wir einfach so Übernachtungs...
Das hört man gar nicht.
Hä? Wie soll ich denn jetzt das verstehen? Und beim zweiten Album haben wir uns immerhin einen Monat Zeit, also 4 Wochen Zeit gelassen, aber
das war vielleicht der Fehler. Vielleicht das war vielleicht zu lange.
Overthinking. Ja, damit bin ich auch nicht so richtig. Da haben wir so irgendwie versucht, wir haben was ausprobiert.
Ja.
So kann man es vielleicht sagen. Und deshalb, genau. Ich will es nicht missen, weil das im Nachhinein trotzdem voll auf die Bank eingezahlt hat, von der wir jetzt, weißt du, ich meine?
Ja.
Also es war wichtig, das zu machen, aber war jetzt auch nicht mein Lieblingsalbum. Ja.
Und dann kam Chaos und die Ordnung und damit ist es ja auch wirklich, damit seid ihr ja plötzlich auf der Bildfläche erschienen und die Leute haben euch wahrgenommen in einer breiten Masse. Das war ja auch, mit dem Album wart ihr ja, glaube ich, auch beim
Bundesvision
Song Contest, einem Lied, über das wir heute nicht mehr unbedingt reden müssen.
Ja.
aber interessanterweise, wenn ich dich in Interviews...
Oh, das waren Zeiten.
Aber wenn ich dich in Interviews darüber reden höre, es ist so unterschiedlich, weil in manchen Interviews habe ich das Gefühl, dir ist das Lied unangenehm wegen dem Sound und in anderen wegen der offensichtlichen Erzählung, die man ja so irgendwie nicht mehr machen würde.
Ja, ich glaube, und beide haben recht nach wie vor. Beide Seiten haben nach wie vor recht.
Okay, hüllen wir den Mantel des Schweigens über diesen Song. Aber es war trotzdem ein super Album.
Super Album. Wir haben noch nie, also da war wirklich, plötzlich waren wir in Berlin auf dieser Riesenhauswand, war unser Cover-Ding und nur noch Berlin, irgendwelche Promo-Termine und hier und da. Und also es war wirklich, da war man plötzlich
Ja, und plötzlich hat die Band auch so ein Erscheinungsbild bekommen, so ein Stil, der sich so ein bisschen bis heute durchzieht, finde ich. So dieses Pastellige und so und dieses.
Voll. Rosa, Blau, Grün war dann drauf auf dem dritten Album und so. Das war dann auch so, voll. Das hat war alles maßgebend dann.
Mhm. Naja. Und war das so ein Moment, wo ihr gemerkt habt, dass es jetzt ernster wird? Also weil die ersten beiden Alben ja noch eher so ein bisschen im Spaß gemacht wurden.
Wir haben unbedingt gemerkt, dass es ernster wird. Und zwar, weil das dritte Album unser erstes Major.
Ja.
Also da waren wir mit Major-Label. Und da hat vor allem Tua gemerkt, wie ernst es wird, wenn dann in jedem Song plötzlich noch ein A&R dazukommt und A&R't und sagt... Ja, aber da brauchen wir jetzt Trompeten, da muss ein Chor rein, weißt du, so Dinge und wir halt in unserem, das ist unser erstes Major-Album, na klar, okay, ruft alle Trompetenspieler, ruft allen Chor und haben alles gemacht, was uns vorgeschlagen wurde, so mäßig, nee, da ist Fläche für Radio, da muss so und dann waren wir am Ende, also mit dem, das ist auch nicht unser Lieblingsalbum, aber nur verknüpft mit eben diesen, wir hätten Sachen, andere Entscheidungen getroffen, vielleicht, wenn man uns quasi in Ruhe gelassen hätte.
Ja.
Das haben wir dann aber bei What's Ghost genauso gemacht. Da haben wir gesagt, hey, cool, danke für das Letzte. Also so, ich mag natürlich 70% trotzdem vom Chaos und die Ordnung, aber es ist auch verbunden mit diesen ganzen, das war schon eine crazy Zeit, aber auf What's Ghost haben wir dann gesagt, hey, pass auf, wir machen, wie wir wollen und wenn wir fertig sind, geben wir es euch und dann wird's geil. Und so war's.
Also Bandübernahmevertrag quasi.
Ja,
dann,
genau.
Zu What's Ghost.
Ja. Davor war's Bandübernahmevertrag.
bei What's Ghost, da sind ja zwei Sachen bemerkenswert. Erstmal, ich glaube, What's Ghost ist auch mein Lieblingsalbum von euch, Stand heute, weil da plötzlich alles möglich schien. Aber es gibt zwei Sachen, die ich daran interessant finde. Erstens hast du in fast allen Interviews zu What's Ghost damals gesagt, als du aufs Album angesprochen wurdest, ja, wir wollten jetzt mal weg von diesem Pop und wollten jetzt mal wieder richtig ein richtiges Rap-Album, ein richtiges Hip-Hop-Album machen. In irgendeinem Interview hast du auch gesagt, und auch so keine Kinderchöre und so, und Cars, bist du doof, da ist ein Kinderchor drauf. Oh ja, stimmt. aber da war es dir so total wichtig zu erzählen, dass ihr mal wieder ein Rap-Album machen wollt, dass ihr weg wolltet von dieser Pop-Schiene irgendwie. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil ich nie den Eindruck hatte, dass du da so Berührungsängste hast, aber plötzlich bei What's Ghost so ein Real-Keeper-Gefühl vermittelt hast.
Ja, das ging mir aber wahrscheinlich, ich glaube, ich habe dann bei als wir mit Chaos und die Ordnung so auf Tour und so waren, habe ich gemerkt, hey, wo sind die ganzen Rap-Songs oder warum, ja, so irgendwie. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss es wieder, und das hab ich ja Ich glaube, das war sehr arg aus meiner Sicht einfach gesagt, hey, Rap-Album, weil das What's Goes-Album ist trotzdem voll viel mehr. Aber ich habe mich eben nur auf dieses, so, aber ich will, dass Rap auch mit drauf ist. So, ne? Und dann habe ich mich halt so dann dahingestellt und habe ich halt mal wieder gerappt oder so.
Du hast ja auch, glaube ich, ich glaube, du hast auch mal in einem Interview erzählt, dass du die Arbeit an What's Goes so geil fandst, weil du das erste Mal einen eigenen Studioraum hast und quasi gesagt hast, du hast so viele Songs beigesteuert, weil du einfach die ganze Zeit nur noch am Produzieren bist, wie bescheuert.
Stimmt. Ja, so, also das war natürlich uns auch wichtig. Da bin ich zum Beispiel beim zweiten Album, finde ich, bin ich gar nicht zum Zug gekommen, konnte nichts wirklich oder nicht viel beisteuern, nicht so viel, weil es dann so viel auf der Gitarre und musikalisch und Tour am Klavier und ich konnte das alles nicht spielen und so. Ich war so, oh, ja, okay, und singen konnte ich auch nicht und so. Und das hat sich dann über die Jahre eben ein bisschen geändert und es hat viel geholfen, dass man plötzlich, und das empfehle ich auch jedem Rapper, dass man, wenn es irgendwie geht, bringt euch selber bis zu einem gewissen Punkt bei, da irgendwie euch Beats oder so zu machen, weil dann seid ihr nicht, irgendwann hat es mich so aufgeregt, nur von den Stimmungen der Produzenten abhängig zu sein und dann hinzugehen und er spielt dir 10 Beats vor, okay, und das war irgendwie so, nee, ich will, was ist, wenn ich in der oder der Stimmung bin, dann will ich
die Möglichkeit haben.
Wie sagt man hier in Deutschland nochmal? Oh, ich hasse Leute, die das. Boah, ich habe das gerade echt selber gemacht.
Ja, du warst natürlich gerade auch lange in den Staaten.
Nee, ich bin halt so able, das selber so. Hey, halt deine scheiß Fresse, Mann. Boah. Also, wenn man imstande ist, able zu sagen, dann sollte man so weit wie möglich sich das selber beibringen. Und das hat da in der Zeit nämlich immer mehr angefangen und dann hatte ich bei What's Goes, wir waren in so einem großen Haus mitten im Nirgendwo, in so einem kleinen Dorf, 10 Häuser oder so. Und da war es wirklich grandios. Jeder hatte sein kleines Werkeräumchen und konnte dann ganz viel beisteuern.
Und abends hat man sich das dann so vorgespielt gegenseitig und irgendwie.
Ja, oder auch direkt irgendwie
zusammengeführt.
Ich weiß noch, der Tour hatte dann dieses, wie hieß der Politiker? Everybody does as he pleases. Günther Oettinger. Und dann kam er mit diesem Sample und wir sind sofort so ausgeflippt. Ah, mach das, muss da rein und so. Also sowohl als auch. Es ging eigentlich auch viel auch zusammen. Es war gar nicht so ein Abendstreffen, sondern es war so, okay, wir treffen uns in einer Stunde oder so. Ja. Ich zeig euch, was ich hab und so. Das war sehr aufregend und gut. Es hat Spaß gemacht.
Ja, ist auch eine aufregende Platte geworden. Ich finde die auch immer, die hat auch keinen mega Staub angesetzt. Die ist echt immer noch
die auch
so fresh.
Geil, freut uns.
Na.
Schön.
Dann aber, und das finde ich interessant, dann ist ja eine Zeit gekommen, in der ihr, glaube ich, eigentlich alle Soloplatten gemacht habt. Also Mac ist auf jeden Fall, Tours, Soloplatte kam dann, glaube ich, auch. Es müsste ja eigentlich auch die Servicelichkeiten in die Zeit fallen,
ja,
nach der What's Goes. Und genau. Cars hat doch auch mal so eine Eurodance-Soloplatte gemacht.
Ja.
So, also im weitesten Sinne. das müsste ja alles in die Zeit nach What's Goes gefallen sein. Und hast du auch, oder ihr bei Orson Island Interviews erzählt, dass ihr auch echt eine Krise hattet nach What's Goes, so eine Bandkrise irgendwie so ein bisschen.
Ja, zwangsläufig war das halt so, dass wenn 4 Leute immer Kompromisse oder, ne, also man muss immer Wege finden und wir haben lang gebraucht, um eine Kommunikation mit uns jedes Mal neu zu erfinden oder so abzufühlen, wie kommunizieren wir miteinander, weil wir natürlich ausgehend von diesem Spaß, haha, wir sind einfach 4 Leute und saufen die ganze Zeit und machen in 4 Tagen ein Album, zu plötzlich wird es mehr und mehr und plötzlich geht es wirklich um so Musik und die was macht und jemanden berührt und so und wie reden wir da miteinander oder wer, da gingen wir anfangs noch voll von so Rap-Egos aus, weißt du, aber ich habe auf dem Song nicht so viel, weißt du, blöde Sachen, aber das musste man auch erstmal alles lernen und wie man miteinander da umgeht. Und deshalb zwangsläufig nach dann 3-4 Alben kommt es dann zu so. Und jeder zerrt natürlich noch in sein Solo und will eher so, ah, ich weiß nicht, ob ich es Orson noch fühle, ich bin jetzt, hab jetzt mein Solo-Album so. Da musste man durch. Also das, ich finde, wir haben es dann zu lange auch so nach außen als Ding, so guck mal, die hassen sich eigentlich voll, aber oder streiten sich die ganze Zeit, aber machen trotzdem Album. So, das haben wir eins zu lang gemacht.
Das stimmt. Ja, das wird so ein bisschen, fast ein bisschen cringe.
Ja, voll. Ich bin auch so, hey, warum? So, lass doch einfach die Musik, weißt du, lass doch einfach Musik machen. Und So, aber genau. Aber das muss man auch erstmal alles lernen. So. Ja. Aber die Krise gab's und wir haben dann lange auch nichts gemacht. Es war dann diese Solo-Alben-Phase und so weiter. Und dann sind wir erst wieder auf diese Kanarische Insel geflogen, was dann, ohne es davor zu wissen, schon die Albumproduktion plötzlich für das Orson's Island Album war.
Ja.
Aber eigentlich wollten wir nur mal auf so eine Insel fliegen zu viert und uns mal wieder so, hey, menschlich irgendwie, wer sind wir denn? Weil jetzt hat sich vieles Tua und ich konnten eine Zeit lang, aber es war Chaos in die Ordnung Zeit, da konnten wir nicht in einem Raum miteinander sein. Ja. Ich konnte mit Tua nicht reden. Wir waren
und dann so war immer so, aber auch dann so passive aggressive oder was? Irgendwie so.
Ja, alles. Das war so.
Könnte ich einen O-Saft haben? Oh, klar, einen O-Saft. Und so.
Ich will einen O-Saft. Ja, ich habe, also da habe ich auch angefangen zu rauchen und so, weil ich mit Tua nicht mehr, ich so, hey Tua, entweder wir prügeln uns jetzt oder ich gehe jetzt raus und ich rauche jetzt eine. Ich habe noch nie geraucht. Dann bin ich raus, habe ich irgendjemand gefragt, hast du eine Zigarette? Und so habe ich angefangen zu rauchen, das war perfekt. Hab dann aber auch wieder aufgehört.
Ja,
auch mit Tua.
Auch perfekt. Aber gab's einen ernsthaften Moment, wo die Möglichkeit im Raum stand, dass es die Orson nie wieder gegeben hätte?
Ja, oft jeden Freitag. Ja.
Freitags ist sie nie da.
Ja. Klar, oft. Aber wie gesagt, wir haben auch schon so lange, weiß ich mal, drauf.
Ja.
Jetzt sind wir aber cool und geil und haben.
Seid ihr zum Bandpsychologen gegangen? So wie Metallica bei.
Wir haben so eine Art Coaching gemacht. Aber tatsächlich jetzt. Erstmal, weil wir jetzt nach 10 Jahren miteinander irgendwie Musik einfach mal gucken wollten, hey, was kann man denn, weißt du, so ein bisschen, und das würde ich auch jedem empfehlen, also das macht Spaß, oder was heißt Spaß, es ist intensiv, aber es macht auch
total viel.
Man lernt krass viel und danach ist man ganzheitlicher.
Ja. Auch man checkt ja dann auch das erste Mal, wie dumm man sich selber manchmal benimmt.
Voll.
So. Das ist ja total krass, weil man selbst wenn man denkt, dass man sehr reflektiert ist,
genau.
Da dann das erste Mal irgendwie checkt, so
wow.
Oh Mann.
Ja, ja, voll.
Okay.
Oh.
So, dann würde ich mich würd auch scheiße finden.
Da habe ich jetzt echt jahrelang irgendwie getrampelt oder so, weißt du, ich meine, bei manchen Sachen und so, genau. Und es bringt einfach ganz viel, da mal nachzufühlen und reinzugucken. Und also, ich kann mir auch nicht, oder es, ich glaube, es ist das Normalste der Welt, dass man nach 10 oder 12 Jahren, wie wir jetzt Orsons sind, dass man das einfach hin und wieder mal einfach gucken muss und sollte.
Ja.
Wenn man weiterhin, und wir sind ja einfach 4 beste Freunde, wir lieben uns, und genau da muss man das auch machen. So.
Ja.
Voll.
Was können wir denn jetzt von euch erwarten? Was ist denn jetzt die nächste große Orson-Sache, die auf uns zukommt?
Die nächste große sind, glaube ich, so viele kleine, also oder beziehungsweise wir haben jetzt erstmal nicht wirklich gesagt, hey, wir setzen uns jetzt an ein Album oder so, aber wir treffen.
Ihr habt übrigens, lass mich da ganz kurz einrasten, es gab nämlich tatsächlich einen Moment in der Orsons Band-Geschichte, wo ich todtraurig war, weil nämlich irgendwann, ich glaube, das war nach What's Goes irgendwann, wurde so über das Label oder irgendwie in Interviews verkündet, dass die Orsons keine Alben mehr machen würden, weil das Album keine zeitgemäße Form mehr sei und ihr würdet einfach nur noch Songs auf Spotify veröffentlichen, peu à peu, ihr hättet da eine Playlist und da würde dann halt immer wieder ein neuer Song reinkommen und so, aber Alben wären durch. Das fand ich, deswegen habe ich mich auch 5-mal so sehr über Island gefreut, weil ich dachte, oh Gott sei Dank, sie haben zum Album zurückgefunden. Aber
das war vor, ja stimmt, vor Orsons Island, ne?
Genau.
Das haben wir tatsächlich, also ich glaube, es kam auch so eine Reihe von Songs einfach so raus tatsächlich, aber dann eben, weil wir quasi auf den Inseln dann doch gemerkt haben, hey, wir verstehen uns voll geil und wir lieben Musik und zufällig haben wir Gitarre und Keyboard dabei, wieso machen wir nicht Musik? Und dann haben wir es gemacht, also so, genau. So.
Ja, aber das Album ist doch schon immer noch auch eine andere Form, Musik zu machen. Also so darauf hinzuarbeiten, dass man so diesen Strauß an Songs hat, der irgendwie zusammenhängt und auch zusammenhängend veröffentlicht wird und so.
Ja, hat es. Aber wir haben dann auch sehr schnell da auch gemerkt, hey, das Naheliegendste ist, wir machen so ein Inselalbum, weil wir sind jetzt auf einer Insel.
Ja.
Und wie cool wäre einfach dieses Gefühl, ja, das, was es halt jetzt ist,
ja,
ne?
Ja.
Und es ist irgendwie aber trotzdem organisch. Also wir haben uns jetzt nicht hingesetzt, okay, was könnte noch ein Inselsong sein, sondern,
ja,
sondern
klar,
das
ja,
hat
klar.
Einfach dazu geführt, dass wir den Spirit, den wir da hatten, irgendwie einfangen konnten. Und Ja, ich möchte es nicht missen. Zum Album, also das Album nach wie vor als Ding zu haben.
Ja.
Aber eigentlich wollte ich dir gerade wieder die Pressemitteilung von damals jetzt halt sagen, ja. dass wir erstmal eigentlich mit keinem Album planen, uns aber in geringen Abständen zusammensetzen, hier in Berlin, gerne bei Tour im Studio, und spicken, was rauskommt. Und ich freue mich auf, also wir haben so, es gibt einen kleinen Pool an neuen Sachen. Ich hoffe, sie kommen bald raus. Die sind auf jeden Fall wieder sehr awesig und wirklich machen sehr viel Spaß. Also ich freu mich drauf, dass Leute das in ihren Bluetooth-Boxen laut pumpen.
Es ist ja auch, ich meine, gerade bei dir ist es ja auch so, du hast ja auch gar keinen Vertrag mit niedrigschwelliger Veröffentlichungspolitik. Also ich meine, deine Solo-Alben, die sind ja alle immer so, den Apfelschnitzschneider hast du irgendwie so auf Facebook veröffentlicht.
Ja, ja. Nee, man muss sogar anders sagen, ich habe noch gar kein Solo-Album. Ein richtiges Album habe ich nicht. Ja, genau, nur EPs. Aber auch das wird sich ändern.
Ja.
Sogar dieses Jahr.
Das hat mich immer so wahnsinnig geärgert bei Servicelichkeiten, dass es da kein Vinyl von gab, dass das nur so ein Digital-Ding war.
Ja.
Na.
Stimmt.
Hast du mich leider sehr traurig mitgemacht, Patrick.
Vielleicht gucke ich zum 10-jährigen Jubiläum von 2026, kriegst du eine Vinyl, lass eine Vinyl machen.
Ich mache dann auch einen Remix für die Zeit. aber jetzt habe ich ja gerade das Wort abgeschnitten, als du mir gerade erzählen wolltest, dass du dieses Jahr ein Solo-Album machst.
Ich habe schon eins fertig sogar.
Wirklich?
Ja. Da weiß nicht, wie viel ich da erzählen darf, aber so viel darf ich erzählen. Also
vorsichtshalber zum Management rüber gucken.
eins fertig tatsächlich. Zum ersten Mal habe so einen Kreativschub in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, dass ich nur noch Songs mache die ganze Zeit und mache das super gern. Und dann habe ich echt irgendwie so, oh, warte mal, oh, das könnte so ein Strauß an Songs sein und so. Und das ist tatsächlich passiert und das ist jetzt, wird jetzt, ja, es ist wirklich, es fehlen noch 2% vielleicht.
Okay. Erlebe mich sehr aufgeregt.
ja.
Da freue ich mich natürlich drauf. Bin sehr gespannt. Aber die Orsons, wie gesagt, jetzt ist ja auch, wenn das Live-Geschäft wieder losgeht und so langsam, jetzt scheint es ja eine Perspektive zu geben und nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich wieder Konzerte, wenn wir irgendwie alle geimpft sind und so, und dann werden wir wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen mehr Orsons live erleben können.
Ja, unbedingt. Also ich fand's so, so traurig, dass wir genau zu dem Zeitpunkt des ersten Lockdowns unser Tour Life for Life Album rausgebracht haben, was das Tourleben einfängt musikalisch und was.
Für den Lockdown war es gut.
Ja, stimmt. Das war dann wie so ein, oh, so war's genau, mal. Ja. Aber halt, wie geil wäre es gewesen, die Songs, weil die waren wirklich so für live ausgelegt, also 70% davon, dass ich das so schade fand, dass wir es kein einziges Mal wirklich performen konnten. Das heißt, ich freue mich nächstes Jahr auf jeden Fall dann, dass die Leute mit uns noch das Tour Life for Life Album abfeiern können. Plus natürlich die neuen Songs.
Eine Sache, die mir bei deinen Sachen aufgefallen ist, vor allem beim Solo-Zeug, aber die man auch hier und da mal bei den Orsons aufblinken sieht, ist, dass du ein sehr begnadeter Tänzer bist. Gerade ich habe jetzt nochmal zur Recherche nochmal das Video geguckt zu Whip Shoes a Lot und da tanzt ja sogar Choreo.
Ja, Choreo. Ich bin immer schon einer der größten Beyoncé-Fans.
Das sieht man.
Und,
also in dem Video
danke,
vor allem,
ja,
finde ich.
Ja,
da, gibt's so,
danke.
Da machst du so ein paar so die Teekanne und so
genau,
ein paar
genau,
Beyoncé-Moves.
Also trage ich immer mit mir im Herzen. Ich weiß gar nicht, woher das so wirklich kommt, aber ich tanze einfach sehr gern und bin riesiger Beyoncé-Fan.
Aber tanzt du auch, wenn du ausgehst?
Ja, unbedingt. Also, ja, in Clubs und so, man kennt mich. Ja. Man kennt mich. Ah, das ist der mit der Hüfte. Weil, da passieren Dinge.
Ja. Sehr gut. Die letzte Frage. Du hast in einem Interview gesagt, hast dich schon immer schwer getan mit deutschem Rap und du würdest nie so mehr als so 6, 7 Künstler gut finden und so, weil es da immer
nach
so viele Sachen gäbe, die dich nicht interessieren. Wer sind im Moment die 3 interessantesten oder besten deutschen Rap-Acts?
Ich habe mit dieser Frage nicht gerechnet. Moment, warte kurz. Ich habe ja vor kurzem habe ich mir noch gedacht. Warte mal, wen würde ich denn? Also ich würde Simba nennen gerne.
Okay.
Also Simba
kein
Schrägstrich.
Problem.
Simba Schrägstrich Pascha nehmen. Weißt?
Ne.
Das finde ich ganz gut, spannend. Dann finde ich spannend.
Also es müssen auch jetzt nicht nur Newcomer sein, sondern einfach was du gerade pumpst, wie man in
Hip-Hop-Kreisen so sagt. Also deutsches, wie gesagt, wenn dann eben Simba tatsächlich Pascha nimmt und dann, warte.
Du hast gesagt, es wären immer so 6 bis 7, also ich meine.
Puh.
Was hörst du denn überhaupt gerade? Was ist so ein Lied, das du gerade rauf und runter hörst? Oder eine
Band? Ich höre gerade einen britischen Produzenten, der hat so ein Produzentenalbum rausgebracht, das heißt, also er heißt Fred Again,
ja.
Und das Album heißt Actual Life. Das höre ich gerade drauf und runter.
Ist gut, oder?
Ist mega.
Produzentenalben sind ja oft.
Mega, hör dir das an. Das ist so schön. Ich schreibe es dir gleich auf.
Ja, unbedingt.
Und dann kam Tua mit einer Frau ums Eck, die gerade, also neben Phoebe Bridgers, die mein Lieblingskünstler.
Zu der du ja übrigens auf Twitter geschrieben hast, das sei die Angst vor Brücken.
Ha! Ja! Cool, da ist einer informiert. Ja, ich liebe es. Den habe ich vergessen. Ja. Großer Fan. Und Tua kam mit einer, die heißt eine neue Sängerin, irgendwie 23 oder so. Ethel Kane heißt die.
Ja.
Ethel Kane. Und es ist so Lana Del Rey aus der Hölle. Also so die Paralleluniversum-Version.
Evil Twin sozusagen.
Von Lana Del Rey. Es ist schön, aber es tut weh und es macht auf jeden Fall was mit einem. Und das sowas höre ich gerade.
Ja.
Das höre ich gerade viel. Okay. Und Gitarrenmusik von einem spanischen Typ, der heißt Carles Trepat. Ich liebe es so ohne Texte Sachen zu hören.
Und ist das so Latin-Gitarre oder was? Dann
ist einfach ganz schöne Instrumentalmusik, der er auf der Gitarre erzählt wie so Geschichten. Also man ist so wirklich, man hört quasi die Geschichten, was es ist, aber ohne dass irgendwas gesungen wird. Das ist ganz schön. Aber wo kam ich eigentlich her? Ach so, warte mal, aber zu deutschem. Ich mochte das Danger Dan Album.
Stimmt.
Also so 5 Songs mochte ich.
Ja.
Das war ganz gut. Ja. Irgendwann wurde es auch zu Ding, aber so 5 Songs.
Das Fat Tony Edgar Wasser Album schon gehört?
Nee, habe ich noch nicht gehört.
Sehr gut geworden.
Ah, aber Grüße. Sehr gerne, Fat Tony und Edgar Wasser, klar. Schmidt gerne, ich bin großer Schmidt-Fan.
Man muss aber überlegen, ob das stimmt.
Nee, aber ich war von der EP, die rauskam, die hat mich nicht, also so wie ich aufgeregt war, hat es nicht die Entspannung gehabt, die ich mir gewünscht hätte.
So wie ich
hätte.
Beim zweiten Orsons-Album.
So wie du, genau, so wie du, plus dieses Feature auf dem Haftbefehl-Album fand ich nicht gelungen, leider, dass es mir, da bin ich so, ach Mann. Oh, Haftbefehl, dieses kaputte Aufzüge fand ich geil.
Ja.
Das habe ich gepumpt. So irgendwie, dann sind wir noch bei 3.
Ja, das
4.
ist, wir sind auf jeden Fall schon, wir sind schon fein.
ich mochte auch, glaube ich, das letzte, dieses DJ Kotze und Materia-Ding.
Ja,
dieses, weißt du, dieses 808 rufen zum Gebet und so. Das.
Na, ich fand auch die erste Material-Single gut.
Ja.
Mit Monchi da, dieses Video und so. Das hat irgendwie Spaß gemacht.
Ja.
Bartek, erstmal soweit. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank
auch. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Es war genauso schön, wie ich es mir in meinen Träumen ausgemalt habe.
Ah, ich habe mich auch sehr gefreut.
Und ich würde mir sehr wünschen, dass du irgendwann mal wiederkommst, wenn es neue Platten gibt und so und wir irgendwie noch mal ein bisschen weiter. Bis dahin kannst du dir dann auch noch mal 3, 4 aktuelle Acts überlegen. Das war mega vorbereitet.
Ja.
So tun, als würden sie dir sofort einfallen. aber ich wünsche dir extrem viel Erfolg mit allen Dingen, die da jetzt kommen.
Dankeschön.
Und komm bitte unbedingt wieder.
Dankeschön, mache ich sehr gerne.
Und grüß deine Bandkumpanen.
Mache ich. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und liebe ZuhörerInnen der Nils Wurkelberger Fragen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei eurem Lieblingspodcast. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.
Die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung.